Wir grüßen die Gottesmutter mit einem Wort aus dem Buch Judith. Gesegnet bist du, o Tochter, von Gott dem Allmächtigen, mehr als alle Frauen auf der Erde. Gepriesen sei der Herr, unser Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Er hat dich gesegnet mit seiner Kraft. Die Erinnerung an dein Vertrauen wird in Ewigkeit nicht aus den Herzen der Menschen entschwinden, die der Macht Gottes gedenken. Denn in der Not unseres Volkes hast du dein Leben nicht geschont. Nein, du hast entschlossen unseren Untergang abgewehrt. Du bist auf geradem Wege gegangen vor unserem Gott. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Hörerinnen und Hörer, die den Untergang abgewehrt hat, das war damals für das Volk Israel. Judith, das war heilsgeschichtlich Maria. Und über sie wollen wir heute in unserem letzten Vortrag einmal nachdenken. Maria, die priesterliche Frau, oder die Frau und das Priestertum, das ist ungefähr dasselbe. Ein sehr prekäres Thema, weil heute dieses Thema auf einer Ebene diskutiert wird, die man im Allgemeinen nicht mehr theologisch nennen kann, meistens soziologisch oder psychologisch. Wir wollen aber versuchen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Ich lege einen Psalm zugrunde, und zwar dem Psalm 62, die Verse 2 bis 5. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt. Nicht länger nennt man dich die Verlassene, dein Land nicht mehr das Ödland, sondern man nennt dich meine Wonne und dein Land die Vermählte. Denn der Herr hat an dir seine Freude und dein Land wird mit ihm vermählt. Wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Diese Verse haben mir schon sehr oft im Stundengebet tiefe Freude verursacht, weil ich weiß, dass ich ja in dieses Geheimnis einbezogen bin und manchmal auch in meinem Elend und in meiner Armut darf ich dann beten, wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Damit ist also erstens die unfassbare Liebe Gottes zu uns Menschen ausgesagt, zugleich aber auch dieses bräutliche Verhältnis zwischen Gott und seiner Schöpfung und dem Menschen. Ich muss also jetzt, wenn wir über Maria und das Priestertum oder die Frau und das Priestertum nachdenken, muss ich auf die Offenbarung zurückgreifen, die von vielen nicht mehr anerkannt wird. Und wenn ich da von Offenbarung spreche, dann meine ich nicht die Heilige Schrift. Denn die ist ja eigentlich etwas ganz Spezielles, zu einem bestimmten Zeitpunkt erst in Jahrhunderten entstanden. Aber es gibt eine Offenbarung, die zu allen Zeiten allen Menschen zugänglich ist und war. Und die heute nicht mehr wahrgenommen wird oder auch früher nicht wahrgenommen wurde. Der heilige Paulus beschreibt das im Römerbrief im Kapitel 1 mit folgenden Worten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist auch den Heiden offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Also, die Offenbarung Gottes, sein unsichtbares Wesen, wird erkennbar in der Welt, in allen geschaffenen Dingen. Deswegen dürfen wir der Welt nicht die Aufmerksamkeit entziehen, sondern müssen sie von Gott her auf uns verstehen, weil sie ein Sprechen Gottes zu uns ist und müssen sie auch von uns auf Gott hin wieder beziehen, sozusagen in unserem Lobpreis, in unserer ganzen Hingabe an Gott. Das ist die sogenannte sakramentale Ordnung. Das unsichtbare Wesen Gottes wird in den sichtbaren Dingen nicht nur erkennbar, sondern auch wirksam. Also die sichtbaren Dinge sind auch Ort der Begegnung mit Gott. Und sie wirken, die Mächte und die Geisteskräfte Gottes wirken in den sichtbaren Dingen auf uns hin. Sie fordern uns auf, ihn zu erkennen und ihn zu lobpreisen. Dieser symbolischen Welt müssen wir uns wieder zuwenden und müssen diese Sprache wieder buchstabieren. Ich merke, wie schwierig das ist. Wenn ich zum Beispiel mal Besucher in unserer Kirche, in unsere ottonische Krypta führe und versuche, ihnen die Symbolwelt der Malereien und der Architektur zu erklären, dann staunen die Menschen, was da für eine Offenbarung ihnen plötzlich geschenkt wird, die früher im Mittelalter ein Betrachter, der nicht lesen und schreiben konnte, auf einen Blick erkennen konnte. Weil man mit dieser Welt der Symbole und der Bilder noch vertraut war. Deswegen ist es schon wichtig zu betrachten, wie Mann und Frau in der Schöpfung von Gott gedacht sind, dass sie einander zugeordnet sind, dass ihre körperliche Verschiedenheit von Gott gewollt ist, in der gegenseitigen Ergänzung, dass also nicht, wie der Feminismus sagt, die Frau den Mann jederzeit ersetzen kann, weil sie selbst männlich sein kann, wenn sie möchte, und der Mann ungefähr auch die Frau genauso ersetzen kann, wenn er Frau sein möchte, wenn er will. Es gibt ja diesen krassen Feminismus von Simone de Beauvoir, die sagt, der Mensch kommt eigentlich geschlechtslos auf die Welt und jeder kann dann sein Geschlecht selber wählen. Die Frau hat halt nur Pech, dass sie Kinder kriegen muss, was beim Mann nicht der Fall ist. So wird das heute erzählt. Und diese Gender Mainstreaming, wie man das heute nennt, ist heute gängige Philosophie auch bis in die Politik hinein. Die Frau soll an all den Posten postiert werden, an denen Männer früher vielleicht ihre Domäne hatten. Das soll austauschbar sein. Die Frau und der Mann sind eben einander nicht mehr zugeordnet, wie der Schöpfer es will. Und da müssen wir die Sprache der Symbole lesen lernen. Wir müssen lesen lernen, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus und nicht in einer Frau. Das hat mit einer Diskriminierung absolut nichts zu tun, sondern ist eine Form der Offenbarung, über die wir nachdenken sollen. Wir haben ja schon darüber nachgedacht, dass das priesterliche Volk Gottes eine bräutliche Natur hat. Die ganze Schöpfung eigentlich, wie wir eben ja gehört haben im Psalm 62, eine bräutliche Natur hat, dass eigentlich die ganze Schöpfung, wenn man so will, weiblicher Art ist. Weiblich heißt empfangen. Keiner hat sich selbst geschaffen. Keiner ist so kreativ, dass er sich selber das Leben gegeben hat. Deswegen sind wir alle diejenigen, die unser Leben empfangen aus der Hand des Schöpfers. Und diese Haltung des Empfangens ist zutiefst eine frauliche Haltung, die also der ganzen Schöpfung in der Frömmigkeit natürlich auch der Männerwelt zukommt. Und deswegen können wir auch den Priester niemals verstehen, wenn er nicht hervorgeht aus diesem mütterlichen Schoß des priesterlichen Volkes Gottes, über das wir schon nachgedacht haben. Der Priester ist gewissermaßen die Frucht priesterlicher Spiritualität, die im Volke Gottes lebendig sein muss. Und das Priestertum aller Gläubigen ist die Mutterschaft oder der Mutterschoß für priesterliche Berufungen. Der Priesterberuf ist kein technischer Beruf. Der Priesterberuf ist kein funktionaler Beruf, sondern ist eine sakramentale Wirklichkeit, die durch die Menschwerdung Gottes in die Welt hineingesetzt worden ist, die einen Mutterschoß braucht. So wie auch Jesus, um Mensch und Priester werden zu können, einen Mutterschoß brauchte. Ich habe heute Morgen schon eine Predigt erwähnt, die Kardinal Schönborn aus Wien zur Priesterweihe am Herz-Jesu-Fest am 19. Juni im Jahre 2009, also zu Beginn des Priesterjahres, gehalten hat. Unter anderem hat er dort Folgendes festgestellt. Was heißt das heute, Priester werden, Priester sein? Ich möchte es unter zwei Stichworte stellen. Der Priester ist ersehnt, aber er ist auch umstritten. Der Priester ist ersehnt. Wie oft höre ich diese bange Frage, werden wir noch einen Priester haben? Werden wir noch einen Pfarrer bekommen, wenn unser Pfarrer in Pension geht oder wenn ich ihn versetze? Die priesterlose Gemeinde ist kein Wunschbild. Wenn ich dann in die Gemeinde hinein frage, was würdet ihr sagen, wenn ein Sohn von euch kommt und sagt, ich möchte Priester werden? Was macht ihr dann für ein Gesicht? Freut ihr euch darüber? Freut sich die Gemeinde? Freut sich die Familie? Es herrscht dann oft ein etwas betretenes Schweigen. Auf der einen Seite ist der Priester ersehnt, auf der anderen Seite aber möchte man nicht Priester werden und auch keinen Priester aus der Familie hervorgehen sehen. Aber Priestertum setzt Mutterschaft voraus. Da müssen wir zunächst einmal auf Maria schauen. Ich sagte schon, auch das Priestertum Christi setzt die Mutterschaft Mariens, die menschliche Mutterschaft Mariens voraus. Gott hätte nicht Mensch werden können und nicht priesterlich handeln können, wenn ihm nicht jemand seinen Leib dargeboten hätte, sein ganzes Leben, seine ganze menschliche Substanz. Maria hat den ganzen Christus geboren. Der ganze Christus ist auch die ganze Kirche. Denn Jesus lebt in seiner Kirche fort, leiblich. Man kann also wirklich sagen, Maria ist die Mutter der Kirche, weil sie Jesus, den Priester, geboren hat und ihm den Leib gegeben hat, den er brauchte, um ihn darzubringen als das priesterliche Opfer zum Heil der Welt, zur Versöhnung der Menschen. Maria hat das wahre Priestertum erst möglich gemacht. Man muss sich das vorstellen, Gott hätte diesen Mittlerdienst als Priester niemals wahrnehmen können in Christus, wenn nicht ein Mensch Ja gesagt hätte. Gott macht sich darin von den Menschen abhängig. Er sieht als Bedingung für die Priesterschaft die Mutterschaft. Sie, Maria, bietet dem Sohn Gottes einen Leib, ihren ganzen Leib, ihre ganze leiblich-seelische Substanz dar. Und dieser Vorgang ist vor allem spirituell und nicht so sehr an erster Stelle biologisch oder materiell zu verstehen. Wir hörten ja schon, priesterlicher Dienst ist an erster Stelle Opferdienst. Der Vollzug des Opfers, die Hingabe seiner selbst. In der göttlichen Natur Christi kam zwar die ganze Vollmacht Gottes zu uns, die auch sagen konnte mit Verbindlichkeit und Wirksamkeit, deine Sünden sind dir vergeben, wie wir es heute Morgen wieder in der Heiligen Messe gehört haben. Aber erst in der menschlichen Natur Christi findet Gott die Opfergabe, die er darbringen kann, damit das Opfer vollgültig werde zur Versöhnung der Welt und eben auch zur Versöhnung und Entsündigung der Welt. Und diesen Leib hat Maria Christus verliehen. Maria wirkt also auf ihre mütterliche Weise am priesterlichen Dienst mit. Sie ist die Conditio sine qua non, also die Bedingung, ohne die nichts geht. Da merkt man also, genau betrachtet geht dem Priestertum die Mutterschaft voraus. Und ohne die vorausgehende Mutterschaft gibt es kein Priestertum. Das bedeutet also, wenn Leute danach fragen, wann kommt denn der nächste Pfarrer in unsere Pfarrei, dann muss der Bischof mit Recht und Fug fragen können, wo ist der mütterliche Schoß, aus dem noch Priester hervorkommen. Das ist jetzt nicht nur auf eine spezielle Frau bezogen, die Mutter ist und ein Kind gebiert, sondern auch auf den mütterlichen Schoß der Gemeinde hinbezogen. Es muss ein priesterliches Klima herrschen. Es muss eine Spiritualität in einer Gemeinde oder Gemeinschaft da sein, die einen Mutterboden darstellt, auf dem Berufungen wachsen können. Und wenn dieser Mutterboden nicht da ist, kann man Priesterberufe nicht konstruieren. Man könnte sie zwar konstruieren, künstlich, wie das heute viele sagen. Sie sprechen von anderen Zugängen zur Priesterweihe. Und dann sprechen sie also von viri probati, in Ordnung. Dann sprechen sie dann auch noch von Frauen. Halt, da muss man fragen, wenn ich jetzt also einfach verheiratete Männer zu Priestern weihe oder einfach Frauen, die sich da freiwillig melden, zu Priestern weihe, dann habe ich statistisch zwar mehr Priester in der Kirche, aber habe die priesterliche, mütterliche Spiritualität in der Kirche in keiner Weise aufgebessert. Sie wissen ja, dass unser früherer Bischof in Fulda, Düber, ein etwas salopper Mensch war und manchmal die Dinge so auf eine etwas sehr drastische Weise auf den Punkt bringen konnte. Und da war er irgendwo einmal bei Frauen, hat er wohl einen Vortrag gehalten oder Antworten auf Fragen gegeben, und da wurde er danach gefragt, warum denn sie nicht Priester werden könnten, die Frauen. Und da schaute der Bischof sich um und sagte: Wer von Ihnen jungfräulichen Frauen möchte denn Priester werden? Aber die waren ja alle verheiratet. Hat sich dann doch keiner mehr gemeldet. Das heißt, dann stünde ja auch noch die Frage zur Debatte, die wir heute Morgen schon einmal betrachtet haben, mit dem Zölibat. Der Geburt geht also die Empfängnis voraus. Auch diese ist an erster Stelle ein geistlicher Vorgang. Es gibt eine sehr schöne Stelle im Lukas-Evangelium, die das erklärt, wenn man genau hinschaut. Da heißt es nämlich im Kapitel 11 bei Lukas: Während Jesus redete, rief eine Frau aus der Menge ihm zu: Selig der Leib, der dich getragen, und die Brust, die dich genährt hat. Er aber erwiderte: Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Schauen Sie, hier hat eine Frau aus der Menge mit intuitiver, mütterlicher Erkenntnis etwas ausgesprochen, was durchaus richtig und wichtig ist. Was muss dieser Mensch, Jesus, für eine wunderbare Mutter haben, wenn er schon ein so wunderbarer Mensch ist? Und sie preist seine Mutter und sagt: Selig der Leib, der dich getragen, und die Brust, die dich genährt hat. Und dann korrigiert Jesus dieses Kompliment und stellt es auf eine höhere Ebene. Er sagt: Das Geheimnis der Fruchtbarkeit und der Mütterlichkeit ist ein spirituelles Geheimnis, kein biologisches. Den Leib haben viele Frauen und Brüste haben auch viele Frauen. Aber wer ist schon bereit, sich auf das Wort Gottes einzulassen mit aller Konsequenz? Deswegen hat der heilige Augustinus auch gesagt, Maria hat an erster Stelle nicht in ihrem Leib empfangen, sondern in ihrem Herzen, weil sie eine Hörende war, die auch das Unverdauliche, das Unverständliche nicht von sich gewiesen hat, sondern eingelassen hat. Es heißt immer wieder, sie bewahrte es in ihrem Herzen. Und so konnte das Geheimnis Gottes sich einnisten wie eine kostbare Frucht. Wer könnte denn dieses Geheimnis der Gottheit Christi im Menschen je begreifen? Selbst Maria hat es bis zum Ende ihres Lebens nie ganz begriffen, was es hieß, Mutter Gottes zu sein. Also Jesus hat wunderbar hier dargestellt, worin eigentlich diese Fruchtbarkeit und Mutterschaft besteht, ein geistlicher Vorgang. Und dann müssen wir zurückgehen in die kleine Stube von Nazareth, wo der Engel Gottes zu Maria kam und im Auftrag Gottes ihr diese Botschaft brachte und den Ort gesucht hat, an dem das Priestertum Christi menschlich verankert werden konnte. Denken Sie wieder an das Bild von der Brücke. Da ist also die Kluft, die durch die Sünde zwischen den Menschen und Gott entstanden ist. Und jetzt will der Pontifex die Brücke bauen. Das göttliche Widerlager ist schon klar. Gott ist da, er ist getreu. Wird er auch auf der menschlichen Seite einen Posten finden, auf dem er sich verankern kann, damit die Brücke auf beiden Seiten einen Halt hat? Und Gott ist auf der Suche. Er schickt den Engel zu Maria nach Nazareth und sucht dort den Ort, wo er das Priestertum Christi menschlich verankern kann. Hier wird der Pontifex, der Brückenbauer, wird jetzt hier auf einmal in den Blick kommen. Priesterlicher Dienst, Mittlerdienst, ist nur dort vollmächtig, wo die göttliche und die menschliche Seite kompetent repräsentiert sind. Deswegen ist Jesus Gott und Mensch. Beide Naturen hat er in sich in aller Vollwertigkeit. Er ist ganz Mensch und nicht etwa ein Gott mit einem Scheinleib oder mit irgendeiner Verkleidung, wie das manchmal so im Altertum vorgestellt wurde, weil man sich gar nicht überhaupt klar machen konnte, dass sich das geistig-spirituell Gute mit dem materiell Bösen überhaupt verbinden konnte. Man hatte diesen Dualismus im Blick, dass die Welt in sich böse wäre und dass sich Gott mit der Welt nicht verbinden könnte. Hier hat er die Verbindung gefunden im Herzen dieses reinen Menschen Maria. Mutterschaft geht also dem Priestertum voraus. Verstehen Sie jetzt also die Predigt von Kardinal Schönborn? Die Menschen verlangen nach Priestern, lehnen aber das mütterliche Prinzip der Kirche ab. Das kann man gleichzeitig nicht wollen. Auf der einen Seite Priester haben wollen, auf der anderen Seite das andere, was wesentlich Voraussetzung ist, die Conditio sine qua non ablehnen. Und dann merken wir, hier kommen wir auf ein Terrain, das in unserer Gesellschaft heute ein ganz wichtiges Thema ist. Welche Berufung hat die Frau in der Kirche? Und erleben wir es heute nicht, dass die Mütterlichkeit immer mehr zurückgestellt wird? Was allein schon darin sichtbar wird, dass viele Kinder im Mutterleib getötet werden und viele ihre Fähigkeit zu lieben und zur Hingabe nicht mehr in dieser Fruchtbarkeit aktualisieren, sondern ihr Leben sozusagen selber genießen wollen, sich selbst verwirklichen wollen, auf Kosten der Generation. Das Problem des Abraham, keinen Sohn zu haben und dadurch nicht wirksam sein zu können in die Generationen hinein, ist heute nicht mehr das Problem der Menschen. Die wollen selber leben. Sie wollen sich selber verwirklichen, auf Kosten der Generation. Vielleicht merken Sie einmal am Leib später, dass niemand mehr da ist, der sich um Sie kümmert, weil Sie sich selber nicht gekümmert haben um die folgenden Generationen. Also hier steht uns wieder das Bild vom Bräutigam und vom Braut, von der Braut vor Augen. Und wir müssen lernen, die Symbolsprache der Schöpfung zu lesen. Er, Gott, ist der Bräutigam. Er sucht uns, er wirbt um uns. Die einzige Antwort, wenn der Bräutigam selber Gott ist und den Menschen zur Braut erwählt, die einzige Antwort kann nur lauten, wie Samuel es ausgerufen hat, Herr, hier bin ich. Oder wie Hananias in Damaskus, als er den Paulus taufen sollte, hier bin ich, Herr. Oder wie Maria in Nazareth sagte, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Das ist die einzige kompetente und entsprechende Antwort, die man Gott geben kann, wenn er um uns wirbt. Ob dieses Wort von einem Mann oder von einer Frau gesprochen wird, immer ist es die grundlegende Weiblichkeit aller menschlichen Wesen, die hier waltet, wenn Gott anklopft an unsere Herzenstüre und von uns eine Antwort erwartet. Und diese Antwort der Menschheit auf den Ruf des Schöpfers hat bräutlichen Charakter. Deshalb verkörpert die Frau die gesamte Schöpfung. Es ist interessant, ein jüdischer Midrasch. Ein Midrasch ist eine Erklärung zur Torah, also zu der Heiligen Schrift des Alten Bundes. Ein jüdischer Midrasch sagt, nur Gott sei wirklich männlich. die Seele jedes menschlichen Wesens jedoch weiblich, weil die zur Vermählung mit Gott berufen sei. Es ist interessant, dass das Judentum schon diese Weisheit hatte und sagt, nur Gott sei wirklich männlich und die Seele jedes menschlichen Wesens, Mann und Frau, sei eigentlich weiblich, weil sie zur Vermählung mit Gott berufen sei. Nun, wenn Sie einmal das Alte Testament durchlesen, ich erinnere an das 16. Kapitel bei Ezechiel, das kann ich jetzt nicht vorlesen, weil die Zeit gar nicht reicht. Es ist so wunderbar geschildert, wie Gott sich den Menschen ebenbürtig macht, der als eine Missgeburt irgendwo am Wegesrand liegen geblieben ist, in seinem Blute zappelnd noch mit seiner Nabelschnur, den er dann nimmt und wäscht und dann an seine Brust nimmt und nährt. Und dann, wie er ihn groß werden lässt, und dann heißt es, und du bildest es seine Brüste aus und wurdest schön und wurdest sogar eine Königin. Und dann hat er sie bekleidet mit allen kostbaren Gewändern und dann ist sie ihm ebenbürtig geworden und hochzeitlich. Das ist genau das, was dieser Midrasch aussagen will. Auch interessant, dass Jesus einmal gesagt hat, niemand ist euer Meister, niemand ist euer Herr, außer einer. Und dann sagt er, auch sollt ihr niemanden auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Das hat er von der Mutterschaft nicht gesagt. Weil die Mutterschaft weiblich ist, das ist der Braut zugeeignet, das sollten wir eigentlich sein. Wir sollten diese mütterliche Entsprechung zu der väterlichen oder Bräutigams Natur Gottes haben und sollten darin eben geistliche Früchte bringen. Heute sind ganz viele Frauen verunsichert. Das gesellschaftliche Leben heute wird allein vom Bild des Mannes beherrscht. Und das ist etwas, was mit der Ursünde zu tun hat. Denn die Ursünde trug in sich den Argwohn, etwas vorenthalten zu bekommen. Ist es wirklich wahr, dass ihr von allen Bäumen des Gartens essen dürft? Schon ist der Argwohn da. Und ich weiß, dass viele Frauen eigentlich ganz zufrieden wären mit ihrem fraulich-mütterlichen Dasein, wenn ihnen nicht dieser Argwohn ins Herz hineingesät würde. Ist es nicht so, dass euch etwas vorenthalten wurde? Und daraus wächst die Begierlichkeit des Menschen, die ihn dazu verleitet, sich etwas anzumaßen, was seinem eigenen Wesen nicht entspricht. Er will selber Gott sein. Und der Mann gebärdet sich manchmal als der große Macher dieser Welt. Und die Frau meint, das sei es. Dabei ist der Mann im Grunde auch Geschöpf und ist nicht der Macher seiner selbst. Selbst in die Kirche ist dieser Ungeist eingedrungen, schon nach dem Konzil, das war so Ende der 60er Jahre, schrieb Hans Urs von Balthasar ein Büchlein, das unter dem Titel Klarstellungen so manche Dinge zurechtzurücken versuchte. Und da schrieb er, die nachkonziliare Kirche hat ihre mystischen Züge weitgehend eingebüßt. Sie ist eine Kirche der permanenten Gespräche, Organisationen, Beiräte, Kongresse, Synoden, Kommissionen, Akademien, Parteien, Pressionsgruppen, Funktionen, Strukturen und Umstrukturierungen, soziologischer Experimente, Statistiken, Doppelpunkt, mehr als je eine Männerkirche. Das heißt, sie hat ihre Mütterlichkeit verloren. Und diese Mütterlichkeit allein bringt Früchte hervor. Da müssen wir wieder auf Jesus hören. Selig vielmehr, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Die Kontemplation, das Ohr an Gottes Mund haben und von daher wirken und nicht aus Eigenmächtigkeit wirken. Wenn das geschehe, sähe es in der Kirche ganz anders aus. Das ist eine Form der Frömmigkeit, die wieder Einzug halten muss. Es geht nicht um irgendwelche Aktivitäten. Wir können uns verausgaben in den Aktivitäten, wenn die Kontemplation nicht mehr da ist, wenn sie der Kirche verloren geht, ist die Empfängnisbereitschaft nicht mehr da. Denn die Kontemplation ist sozusagen das Hinhalten, sich hinhalten dem gegenüber, der mir seine Gnade und seine Information auch geben kann. Wie soll aber der Mann seine Berufung als Mann erkennen, wenn er in der Frau nicht mehr das Entsprechende und ihn Ergänzende gegenüber hat? Nicht mit irgendeiner geborgten Männlichkeit, die die Frau produziert, sondern in ihrer eigenen Weiblichkeit ist die Frau die echte Partnerin. Jetzt müssen Sie das Wort Partnerin richtig verstehen. Das hat etwas mit dem lateinischen Wort pars zu tun. Pars heißt Teil eines Ganzen. Es heißt ja in der Schöpfungsgeschichte, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Das heißt, in dieser Ergänzung sind sie erst die Einheit. Der Mann für sich ist nicht der vollkommene Mensch. Die Frau für sich auch nicht. Denn beide sind auch physiologisch so geschaffen, dass sie einander zugeordnet sind und dann in schenkender Liebe, was ein geistiger Vorgang ist und nicht so sehr ein körperlicher, aber auch, dann fruchtbar werden können in den Kindern. Deswegen legt die Kirche ja auch Wert darauf, dass Kinder in Liebe gezeugt werden und materialisierte Liebe sind und nicht technisches Produkt aus der Retorte durch eine künstliche Befruchtung oder so. Dann ist die ganze Symbolik der Schöpfung weg. Wir müssen also lernen, die Symbole wieder zu lesen. Wir müssen die Schöpfung wieder entziffern. Sie ist doch handgreiflich uns vor Augen. Wir können es doch sehen. Aber wir unterwerfen sie oft unserer eigenen Ideologie, unserer eigenen selbstgemachten Wertvorstellung. Johannes Paul II. Hat eine sehr schöne Enzyklika geschrieben über die Würde der Frau, Mulieris Dignitatem. Im katholischen Katechismus ist eine Passage davon abgedruckt, nämlich unter der Nummer 772. Die Kirche dient der Heiligkeit der Glieder Christi. Die Heiligkeit wird aber in dem tiefen Geheimnis, an dem tiefen Geheimnis gemessen, in dem die Braut mit der Hingabe der Liebe die Hingabe des Bräutigams erwidert. In diesem Sinne geht die marianische Dimension der Kirche, der Petrusdienst voraus. In diesem Sinne geht die marianische Dimension der Kirche dem Petrusdienst voraus. Das heißt, bevor überhaupt der priesterliche Petrusdienst möglich ist, den man den Männern zuordnet, muss es die marianische Dimension der Kirche, die mütterlich-weibliche Dimension der Kirche geben. Wenn die verloren geht, ist Priesterlichkeit nicht mehr möglich. Dann ist der Verankerungspunkt Gottes verloren gegangen, den er gefunden hat im Herzen der Gottesmutter Maria. Es braucht also wirklich diese marianische Spiritualität. Es ist interessant, ich habe das in unserer Gemeinde neulich mal so erlebt, also ganz schlicht und einfach. Es gibt in unserer Gemeinde mehrere Haus-, Bibel- und Gebetskreise. Und wenn Sie in einen solchen Bibelkreis kommen, dann kann es passieren, die Leute lesen ein Stück aus der Heiligen Schrift, und dann stürzen sie sich darüber wie mehrere Hunde über ein Stück Fleisch. Dann zerren sie an dem Bibelwort hin und her und zerreißen es und zerfetzen es und zerdiskutieren es. Und jeder sagt seine Meinung. Und die Ehefrau des Mannes, der da in dem Bibelkreis sitzt, die rauft sich die Haare, ob der Emotionalität der Männer, die zu keiner gemeinsamen Meinung kommen können. Sie merken, hier geht man mit der Schrift völlig falsch um. Hier wird die Schrift der Meinung des Menschen unterstellt, anstatt mal zu hören, was will Gott mir eigentlich sagen. Und dann komme ich in einen anderen Gebetskreis. Dieser Gebetskreis wird gebildet von Russlanddeutschen, die bei uns sich angesiedelt haben. Und dort kniet man sich hin, dort wird ein Altar aufgebaut, da ist die Gottesmutter in einer kleinen Statue, da ist der barmherzige Jesus, da brennen die Kerzen. Und dann betet man gemeinsam den Rosenkranz. Und das ist so innig und so schön, dass man nach einer Stunde richtig erfrischt und erholt ist. Und dann werden die eigenen Gebetsanliegen vorgetragen. Dann wird ein Wort der Schrift vorgelesen, zuerst in Deutsch und dann in Russisch. Und dann sagt zu mir eine Frau, Herr Pfarrer, Sie können es kaum glauben, aber die russische Sprache geht viel mehr zu Herzen. Die Heilige Schrift in Russisch ist viel schöner als in Deutsch. Das bewegt mich dann zu sehen, wie diese Menschen sich am Worte Gottes erfrischen, während die anderen sich darüber herstürzen, wie die Hunde über ein Stück Fleisch. Sehen Sie, diese Spiritualität, die ich in dieser russlanddeutschen Familie gefunden habe, die haben sie über Jahrzehnte, man kann sagen, über 70 Jahre gepflegt in Russland, wo sie keinen Priester mehr hatten. Und da haben sie in ihren Familien diese Gebetsgemeinschaft gepflegt. Da war eine Mutter, die hat, wie sie erzählt, jeden Sonntag 2 Stunden Gottesdienst mit ihrer Familie und denen, die dazukamen von der Nachbarschaft, 2 Stunden Gottesdienst gehalten, auf ihre einfache Art. Und diese Herzensfrömmigkeit bringen sie mit hierher in dieses zerdiskutierte Europa und finden sich hier in der Kirche kaum noch zurecht, weil jeder es besser wissen will als der liebe Gott. Und ich glaube, wir müssen einfach lernen, wieder diese Schlichtheit marianischer Frömmigkeit zu entdecken in unseren Gemeinden und auch in unserem ganz persönlichen Leben. Das ist genau das, was der Papst meint, wenn er sagt, in diesem Sinne geht die marianische Dimension der Kirche dem Petrusdienst voraus. Die Orientierung der Frau aber am Bild des Mannes führt zur Unfruchtbarkeit. Ein Mann kann keine Mutter sein. Die verweigerte Mutterschaft hat den mangelnden Priesternachwuchs logischerweise natürlich zur Folge. Ganz abgesehen von den rein soziologischen Erwägungen, bei einer Ein-Kind-Ehe kommen selten Priester hervor. Gertrud von Lefort, die große Dichterin der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, hat ein wunderbares Buch geschrieben, Die ewige Frau. Und dieses Buch ist heute noch lesenswert, weil sie, wissen Sie, was sie tut? Sie studiert die Symbolik der Schöpfung. Sie liest mit ihren offenen Augen nämlich genau diese Sprache. Sie braucht dazu gar nicht die Bibel. Sie liest die Symbole der Schöpfung und dann deutet sie diese. Und dann kommt sie zu ganz wunderbaren Ergebnissen. Zum Beispiel stellt sie die Frage, warum sind eigentlich die Männer in der Kunst, in der Wissenschaft vorherrschend vor den Frauen? Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven oder wie sie alle hießen, die großen Kunstschaffenden, oder Leonardo da Vinci oder Michelangelo, das sind ja alles Männer gewesen. Und dann kommt sie zu der Frage, sind die Frauen weniger begabt als die Männer? Und kommt zu einer ganz interessanten Antwort. Sie sagt, die Frauen sind nicht weniger begabt als die Männer. Nur sie haben einen anderen Auftrag von Gott. Die Männer sind dazu da, ihre Potenziale zu aktualisieren. Die Frau arbeitet dazu da, diese Potenziale in die Generation hineinzugeben. Sie nicht selber zu aktualisieren, sondern in die Generation hineinzugeben, fruchtbar werden zu lassen in ihren Kindern. Das ist ein unwahrscheinlich schöner Gedanke. Und dann kann ich eine Rückfolgerung vornehmen, nämlich ich schaue auf Jesus und frage ihn einmal nach seinen menschlichen Kapazitäten. Und dann komme ich zu dem Schluss, Jesus hatte viele, viele menschliche Kapazitäten, die er nie aktualisiert hat. Der Teufel wollte es natürlich aktualisiert wissen. Er hat ihn damit auf den hohen Berg genommen, hat ihm gesagt, du hättest doch die Fähigkeit, du bist doch eine Führernatur, du könntest doch die ganze Macht dir, die ganze Menschheit dir zu Füßen werfen lassen. Und Jesus widersteht dem, sondern er nimmt seine ganzen unentfalteten menschlichen Kapazitäten mit in die Hingabe und das Opfer am Kreuz hinein. Wenn wir diese Art von Fruchtbarkeit überhaupt noch bedenken könnten, wir müssen es doch gar nicht sein. Wir geben es in das Opfer unseres Lebens hinein und damit handeln wir wirklich priesterlich. Wenn wir alle Möglichkeiten, die Gott in uns hineingelegt hätte, so wird das manchmal ausgelegt, das heißt, das steht doch in der Neuen Testament drin, die Talente müssen doch vermehrt werden. Was sind denn Talente? Sind das intellektuelle Fähigkeiten oder praktische Fähigkeiten oder ist das was anderes? Jesus würde sagen, die Talente, das ist die Fähigkeit des Menschen, sich hinzugeben. In sich die Qualitäten zu entwickeln, zu der der Mensch geschaffen ist. Gott zu lieben aus ganzem Herzen, mit allen Kräften, mit der Hingabe seiner selbst. Sehen Sie, wenn eine Frau zum Priester geweiht würde, was ja eigentlich von dieser Betrachtung her und dogmatisch betrachtet unmöglich ist, dann wäre die Symbolik Bräutigam und Braut zerstört. Der priesterliche Mutterschoß bliebe verschlossen. Wir hätten, wie gesagt, statistisch mehr Priester, aber ein Minus an priesterlicher Spiritualität in der Kirche. Und das wäre ein riesiges Defizit. Nur der Mann kann den Bräutigam Christus darstellen, aber die Frau die Braut. Und damit vertritt sie im Grunde auch die ganze Männerwelt, die letztlich vor Gott nichts anderes ist als ein Stück Schöpfung, das zur Hochzeit geladen ist in bräutlicher Schönheit. Es gab eine Frau im vorigen Jahrhundert, die an der Wiege vieler geistlicher Gemeinschaften stand, Marthe Robin, eine Französin. Wissen Sie, was sie geleistet hat? Gar nichts. Sie hat gelitten. Sie lag ihr ganzes Leben hindurch nur leidend im Bett. Und sie hat einmal gesagt, jedes Dasein ist ein Kalvarienberg und jede Seele ein Gethsemane, wo jeder schweigend den Kelch seines Lebens zu leeren hat. Jedes christliche Leben ist eine Messe und jede Seele ist eine Hostie. Das heißt, der Mensch ist zur Hingabe geschaffen. Jeder kann priesterlich sein. In diesem Sinne die Frau meistens mehr als der Mann. Und noch ein letztes Zitat von Jo Croissant, die ein Buch geschrieben hat, das sehr lesenswert ist, Die priesterliche Frau. Wenn wir Maria, die wahre Ikone der Frau, so wie Gott sie von Ewigkeit wollte, betrachten, dann ahnen wir die ganze Tiefe und Schönheit unserer Berufung. Der Vater hat die Menschen dadurch erlöst, dass er seinen Sohn ans Kreuz gab, und die Mutter Maria, die Frau Maria, hat an der Erlösung der Menschheit teilgenommen, indem sie die Hingabe ihres Sohnes mitvollzog. Die Berufung der Frau findet ihre Vollendung in der höchsten Stufe der Liebe, die darin besteht, sich mit ihrem ganzen Wesen bis zur völligen Hingabe des Lebens aufzuopfern. Dieses Opfer ist ein wahres Priestertum, das Priestertum des Herzens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allen Zeiten und in Ewigkeit. Amen.